Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Public Sector Insider Stichwort. Mein Name ist Tanja Clemens und diesmal geht es uns um das spannende Feld der Cyberdiplomatie. Denn Außenpolitik findet nicht nur im Analogen statt. Für den Cyberraum braucht es eigene Absprachen und Regelungen. Wie das funktioniert, was besonders schwierig ist und wer dafür eigentlich überhaupt zuständig ist, erklärt uns Dr. Annegret Bendig. Frau Dr. Bendig ist stellvertretende Forschungsgruppenleiterin EU und Europa bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Mit ihr spricht mein Kollege Paul Schubert.
Hallo Frau Dr. Bendig, schön, dass Sie hier sind.
Guten Tag.
Frau Dr. Bendig, was verstehen Sie denn generell unter dem Begriff Cyberdiplomatie? Wie unterscheidet sich Cyberdiplomatie zum Beispiel von Diplomatie in anderen Bereichen?
Also erstmal generell, Diplomatie ermöglicht den Vorrang des politischen, zivilen Konfliktaustrags zwischen Staaten vor einem militärischen Konfliktaustrag. Das ist also Vertrauen und sicherheitsbildende Maßnahmen stehen im Vordergrund. Das ist ein zentrales Element, nicht nur in der Cyberdiplomatie, natürlich auch in anderen Feldern der Diplomatie. Aber in der Cyberdiplomatie, da muss man nochmal unterscheiden, auf EU-Ebene ist sie ein spezifisches Instrumentarium der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik der Europäischen Union. Und im deutschen Kontext muss man sagen, die Cyberaußenpolitik oder die Cyberdiplomatie ist eben vorrangig angesiedelt im Auswärtigen Amt. Aber im Rahmen der Cyberdiplomatie oder auch Cyberaußenpolitik, hier im deutschen Kontext auch gern benutzt als Begriff, gibt es verschiedene Schwerpunkt-Großthemen wie Cybersicherheit, vertrauenssicherheitsbildenden Maßnahmen, wie beispielsweise im Rahmen von Regionalorganisationen wie der OSZE, die Internet Governance, die im Rahmen von der ITU oder IGF, also dem Internet Governance Forum, ausgetragen wird, Menschenrechte online, Datenschutzfragen oder eine ethisch angemessene KI-Regulierung. Das sind alles Großthemen quasi der Cyberdiplomatie. Aber die werden nicht eben alle im Auswärtigen Amt als Fachressort quasi bearbeitet, sondern das Auswärtige Amt kommt dann ins Spiel, wenn es eben europäisch oder international koordiniert werden muss.
Und könnte man die Regeln des internationalen Miteinanders und das Völkerrecht nicht einfach auf den Cyberraum übertragen?
Also theoretisch gab es schon eine Resolution, Erklärung rechtsunverbindlich, dass das Völkerrecht offline wie online gleichermaßen gelten sollte. Diese Erklärung ist eben rechtlich nicht bindend. Ein unterschiedliches Verständnis, würde ich sagen, von globaler Ordnungspolitik prallt hier aufeinander. Sicherlich autoritäre Staaten verbinden mit Cybersicherheit, Cyberdiplomatiefragen andere Schwerpunkte als demokratisch geführte Staaten. Also während die demokratischen Länder die harten Sicherheitsfragen regeln wollen, Mindeststandards im Bereich des IT-Grundschutzes beispielsweise, Hard- und Softwarefragen, tendieren autoritäre Staaten dahin, dieses Ziel mit der Internetkontrolle zu verbinden, also den Inhalt kontrollieren zu wollen. Also unterschiedliche Semantiken, würde ich sagen, von Sicherheiten stoßen da aufeinander. Das ist nicht neu. Die staatliche Sicherheit stellt andere Anforderungen als beispielsweise die individuelle Sicherheit. Und diese unterschiedlichen Vorstellungen von Ordnungspolitik prallen jetzt nochmal ganz dezidiert in der Gestaltung des Cyber- und Informationsraums, spitzen sich dazu.
Aber es gibt trotzdem schon verbindliche Regeln im Cyberraum bisher, oder?
Ja, also es gibt natürlich schon generelle Normen, Prinzipien, auf die man sich verständigt hat. Das unterstreicht nochmal die Wichtigkeit der Cyberdiplomatie. Also weil man könnte argumentieren, dass vertrauens- und sicherheitsbildende Maßnahmen nicht unbedingt allgemein zu erhöhter Sicherheit führen. Jedoch muss man in Rechnung stellen, bisher hat wirklich noch kein Cyberwar stattgefunden, also ein militärischer Konfliktaustrag wirklich im großen Stil. Und insofern kann man argumentieren, das tun auch viele Cybersicherheitsforscher, dass diese Normentwicklung durchaus dazu beitrage, positive Effekte auf die Sicherheit im Cyber- und Informationsraum auszulösen. Und das heißt eben auch, dass die Kosten- und Nutzenanalysen zu nicht intendierten Folgekosten potenzieller Angreifer von Attacken durch diese vertrauens- und sicherheitsbildenden Maßnahmen wirken. Das heißt also, beispielsweise auch im Rahmen der Vereinten Nationen die Normen für staatliches Staatenverhalten im Cyberspace auch schon bereits entwickelt haben. Also ich würde sagen, der Höhepunkt war hier 2015 erreicht, wo man sich in der Group of Governmental Experts der Vereinten Nationen darauf verständigt hat, Angriffe gegen kritische Infrastrukturen zu verbieten. Die Verhandlungen der VN-Generalversammlung belegen auch hier, dass trotz politischer Differenzen an gemeinsamen Normen eben wirklich für rechtmäßiges staatliches Verhalten und an Sorgfaltspflichten weitergearbeitet wird. Aber gut, die Vereinten Nationen, das sind viele Staaten und insofern ist es auch sinnvoll, im regionalen Kontext da weiter voranzuschreiten, da wo die politische Konvergenz eben höher ist, beispielsweise wie im Rahmen der Europäischen Union.
Frau Dr. Bendig, danke schön für das Gespräch.
Ich danke Ihnen auch.
Das waren Dr. Annegret Bendig und Paul Schubert. Unter anderem um die Cyberdiplomatie geht es auch auf dem Fachkongress Public IT Security am 9. und 10. September. Für Kurzentschlossene gibt es noch wenige Plätze für die Realveranstaltung in Berlin. Ansonsten kann ich Ihnen aber auch die Online-Teilnahme nur wärmstens empfehlen. Das Programm und alle Infos finden Sie unter public-it-security.de. Und damit verabschiede ich mich für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten PSI-Stichwort.